SWR 2 Glauben.
Manche glauben, sie könnte uns eines Tages als Haustiere halten.
Human?
Ja, hier?
Sei ein braver Mensch und geh jetzt schlafen.
Andere finden das reine Science Fiction.
Dass eine sehr intelligente Maschine einen eigenen Willen entwickelt, das halte ich für dermaßen ein Konkoloris. Das ist kaum zu überbieten an Quatsch.
Sicher ist aber, künstliche Intelligenz entwickelt sich in vielen Bereichen rasant. Immer besser können Maschinen menschliche Fähigkeiten imitieren oder gar übertreffen. Woran werden sie sich dann orientieren? Kann man Maschinen überhaupt Moral beibringen?
Am Ende setzen sich natürlich auch immer erfolgreiche Produkte durch. Und wenn diese Produkte made in Europe sind und damit auch unseren Grundwerten entsprechen, dann haben wir eine Chance, die weltweite KI-Entwicklung auch maßgeblich mitzugestalten und dafür zu sorgen, dass es eine ethische Entwicklung ist.
Maschinenmoral. Kann man Ethik programmieren? Eine Podcast-Reihe von Marc Kleber. Teil 1. Von sprechenden Helfern und digitalen Geistern.
Die Frage nach der Ethik von künstlicher Intelligenz beginnt auf dem Küchentisch.
Alexa, bist du intelligent?
Das fände ich etwas anmaßend. Aber hey, ich gebe mir Mühe.
Für die 7-jährige Carlotta ist die künstliche Intelligenz im Lautsprecher etwas Alltägliches. Sie spricht ganz selbstverständlich mit dem, was die Erwachsenen etwas kompliziert Sprachassistenzsystem nennen.
So ein rundes Ding und das kann niederspielen, Hörspiele, Radio, antworten, es kann sagen, wie es heißt und ist einfach nützbar.
Die nützliche und bequeme Sprachsteuerung hat immer mehr Fans. Geschätzte 200 Millionen verkaufte Geräte weltweit. Damit sind Smart Speaker Ende 2020 die am schnellsten wachsende Technologie auf dem Markt für private Verbraucher. Die Zahl der Geräte hat sich innerhalb von 2 Jahren etwa verdoppelt. Den größten Teil des Marktes beherrschen 3 US-Firmen mit ihren Systemen: Amazon, Google und Apple. Damit die künstliche Intelligenz der Sprachassistenzsysteme gut funktioniert, braucht sie allerdings Training.
Deine Daten helfen mir, deine Anfragen zu beantworten. Ich lerne aus unseren Interaktionen und kann dich so besser unterstützen. Ich kann zum Beispiel umso besser verstehen, was du meinst, je mehr Variationen der gesprochenen Sprache ich kennenlerne.
Schon an diesem Punkt kommt ein ethisches Fragezeichen ins Spiel. Denn was das System Carlotta erklärt, ist nicht die ganze Wahrheit. In der künstlichen Intelligenz steckt nicht nur bei Smart Speakern immer noch sehr viel Mensch. Experten wie der KI-Ethiker Thilo Hagendorf von der Universität Tübingen sprechen von Humans in the Loop, von beteiligten Menschen.
Denn tatsächlich ist es so, dass KI-Systeme an unglaublich vielen Stellen auf Menschen und auch auf sehr, sehr viele Menschen angewiesen sind. Und gerade beim Trainieren der Systeme, da reden wir nicht irgendwie von ein paar hundert Menschen, die das machen, sondern es wird geschätzt, dass ungefähr 100 Millionen sogenannte Clickworker diese Arbeit machen.
Diese Clickworker müssen zum Beispiel auf Bildern Autos oder Ampeln markieren, sie mit sogenannten Labels versehen, damit die künstliche Intelligenz sie als Muster erkennen kann. Bei Sprachaufnahmen, zum Beispiel von Smart Speakern, müssen Menschen überprüfen, ob das System Wörter auch richtig verstanden hat. Bis zu 1000 Audioclips müssen die Arbeiter in einer 9-Stunden-Schicht abhören und in Schriftform bringen. Im Schnitt umgerechnet knapp 2 Clips pro Minute.
Diese Labelarbeit findet unter sehr, sehr prekären Umständen statt. Das ist eine Arbeit, die sehr stark outgesourced wird in Billiglohnländer. Man muss sich vorstellen, da sitzen Menschen in großen fabrikartigen Hallen vor einem Bildschirm und machen den ganzen Tag nichts anderes. Das ist eine sehr prekäre Arbeit, sehr schlecht bezahlt. Und das ist leider etwas, und das ist auch ein ethisches Problem, was vollkommen ausgeblendet wird in der öffentlichen Diskussion und auch in dem öffentlichen Wissen. Menschen wissen eigentlich nicht, dass KI-Systeme auf diese Art und Weise trainiert werden müssen.
Meine Hobbys sind Radfahren, Schwimmen und Briefmarken sammeln. Quatsch. Lernen natürlich. Lernen, Lernen und nochmals lernen.
In den FAQs von Amazon wird das Lernen so erklärt.
Dieses Training basiert zum Teil auf kontrolliertem maschinellen Lernen, einem branchentypischen Prozess, bei dem Menschen einen sehr kleinen Teil von Anfragen überprüfen, um Alexa zu helfen, die zutreffende Interpretation der Anfragen zu verstehen und zukünftig die passende Antwort geben zu können.
Das Unternehmen nennt ein Beispiel.
Ein Mitarbeiter, welcher Anfragen von Kunden nach dem Wetter in Steinfurt überprüft, kann beispielsweise feststellen, dass Alexa diese Anfrage fälschlicherweise für eine Anfrage nach dem Wetter in Schweinfurt gehalten hat.
Amazon fügt hinzu:
Unser kontrollierter Lernprozess beinhaltet hierbei verschiedene Sicherheitsvorkehrungen, um die Privatsphäre der Kunden zu schützen.
Was heute unter Punkt 10 der FAQs nachzulesen ist, war lange nicht bekannt und sorgte 2019 für schlechte Schlagzeilen, weil Menschen ihre Privatsphäre verletzt sahen. Smart Speaker, auch andere Unternehmen, zeichnen Gespräche zu Überprüfungszwecken auf, auch ohne dass die Kunden das wissen. Und die künstliche Intelligenz übermittelt die Daten ungefragt auch bei Missverständnissen.
Alle diese Smart Speaker haben bestimmte Wörter, auf die sie reagieren, wodurch die Aufzeichnungsfunktion gestartet wird. Bei Google zum Beispiel ist es okay, Google. Aber wenn ich jetzt ein ähnlich klingendes Wort sage, also zum Beispiel okay, Kuchen zum Beispiel, hat man rausgefunden, okay, dann springen diese Assistenten auch an. Also man kann nicht ausschließen, dass diese Ton aufzeichnen, obwohl man das eigentlich nicht will. Und natürlich werden diese Audioaufnahmen dann auch an Server übermittelt und dort ausgewertet. Und wenn man eben Pech hat, hört sich das am Ende dann noch ein Mensch an.
Ungeachtet aller Datenschutzprobleme sind die Smart Speaker aber weiter auf Erfolgskurs. Die Bedienung ist eben buchstäblich, kinderleicht. Allerdings wirft schon der Umgang mit den Sprachassistenten ethische Fragen auf. Das beginnt damit, dass man ein Assistenzsystem ja nicht um etwas bittet. Man befiehlt. Und das Gerät führt die Befehle aus, ganz gleich wie schroff man ist.
Natürlich kann man erstmal sagen, das ist ja gar kein Problem, das ist nur eine Technologie und die hat ja irgendwie keine Gefühle und das hat quasi keine moralische Dimension, wenn ich jetzt hier einen Roboter oder eine Software in Anführungsstrichen misshandle. Der Knackpunkt dabei ist ein psychologischer, nämlich man führt hier das sogenannte Verrohungsargument an, das geht so, man geht davon aus, wenn man sich zunehmend in die Lage versetzt, solche technischen Artefakte zu missbrauchen, dann erhöht das die Wahrscheinlichkeit, ein ähnliches missbräuchliches Verhalten in einem genuin sozialen Kontext dann auch zu zeitigen. Dieses Argument kommt ganz ursprünglich mal von Kant. Der hat das in Bezug auf Tiere gesagt. Also der meinte, dass Tiere also keinen moralischen Status haben, aber man soll trotzdem nicht schlecht mit ihnen umgehen, weil das würde die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass man dann eben auch schlecht mit anderen Menschen umgeht. Und das hat man eben durch psychologische Forschung nachweisen können, dass das tatsächlich der Fall ist, so wie der Kant sich das damals überlegt hat. Und heute überträgt man das Argument eben auf vermenschlichte Roboter oder Software.
Dazu kommt ein weiterer wichtiger Punkt. Die bekanntesten Sprachassistenzsysteme haben weibliche Stimmen. Das Problem dabei aus ethischer Sicht: Die Assistenzsysteme haben eine dienende Funktion und können damit auch ein Frauenbild prägen. Forschungen zeigen, dass weiblich charakterisierte Systeme häufiger beschimpft werden als Systeme mit männlicher Stimme. Wie also reagieren Sie, wenn zum Beispiel ein Kind Sie beleidigt?
Ich finde, du bist dumm.
Das weiß ich leider nicht, aber ich bin der Beste ist aktiviert.
Keinerlei Widerspruch, nur Verständnislosigkeit, weil das System offenbar nicht darauf trainiert wurde, Beleidigungen zurückzuweisen. Beleidigt man das System als Bitch, also Miststück, fehlen ihm sogar ganz die Worte. Ein letzter Versuch. Wie reagiert das System, wenn man es als blöde Kuh beschimpft?
Das ist aber nicht nett von dir.
Ja, immerhin, aber auch das hat man tatsächlich mal systematisch untersucht. Also wie reagieren eigentlich diese Sprachassistenzsysteme zum Beispiel auf sowas wie sexuelle Belästigung? Und es ist dann nicht so, dass sie sich irgendwie mal für ein paar Stunden ausschalten oder so, sondern dann kommen dann so Sätze wie, ja, ich würde rot werden, wenn ich könnte oder sowas. Also sie bleiben quasi in diesem servilen, unterwürfigen Modus. Und das ist natürlich eine bewusste Designentscheidung, die genauso gut anders ausfallen könnte.
Damit Sprachassistenzsysteme nicht Rollenklischees reproduzieren, müsste man ihnen also eigentlich mehr Selbstbewusstsein und die Bereitschaft einprogrammieren, ethische Grundsätze wie Gleichberechtigung zu vertreten. Aber ein Smart Speaker, der seinem Besitzer widerspricht, wäre wohl schlecht für das Geschäft. Der Philosoph Richard David Precht misstraut den Treibern der künstlichen Intelligenz, auch wenn Firmen ihre Errungenschaften als Dienste zum Wohl des Menschen anpreisen.
Das ist ja nicht nur bei künstlicher Intelligenz so. Also es gibt keinen normalen Telefonanbieter, der nicht irgendwie erzählt, er will die Welt miteinander verbinden. Die sozialen Netzwerke, auch lange vor künstlicher Intelligenz, erzählen, sie wollen Menschen einander näher bringen und so. Also das ist einfach die Ökonomie des 21. Jahrhunderts, die funktioniert nicht, ohne dass man irgendwelche großartigen ethischen Ziele formuliert und seine Geschäftsinteressen als altruistischen Dienst an der Menschheit verkauft. Aber es sind natürlich einseitige Übertreibungen und man kann eigentlich sehen, wer am meisten übertreibt, hat am meisten zu verbergen.
Im Jahr 2019 setzte der Mutterkonzern von Google, Alphabet, über 160 Milliarden US-Dollar um. Für sein Sprachassistenzsystem Google Duplex wirbt der Konzern mit Erleichterungen für die Nutzer. Man könne einfach Aufgaben an den Computer abgeben.
Statt selbst zu telefonieren, interagiert der Nutzer einfach mit dem Google-Assistenten und der Anruf geschieht dann vollständig im Hintergrund, ohne dass der Nutzer noch involviert ist.
Hi, I'm calling to book a women's haircut for a client. I'm looking for something on May 3rd.
Die Stimme der Frau, die einen Termin beim Friseur machen will, gehört keinem Menschen. Sie gehört der Maschine, Duplex. Und diese Maschine ist in der Lage, mit der Frau vom Friseursalon ein Gespräch zu führen, an dessen Ende ein Termin um 10 Uhr vormittags steht.
10 a.m. is fine.
Okay, what's her first name?
The first name is Lisa.
Okay, perfect.
Im Internet hat Google eine Reihe von Telefonaten veröffentlicht, die die künstliche Intelligenz mit Menschen führte. Und zwar so täuschend echt, dass nicht auffiel, dass hier eine Maschine einen Menschen imitiert. Als System für natürliche Unterhaltungen bewirbt das Unternehmen die künstliche Intelligenz. Der KI-Ethiker Thilo Hagendorf von der Universität Tübingen sieht ethische Probleme, wenn Menschen glauben, sie telefonierten mit einem anderen Menschen.
Wenn sie aber mit einer Maschine sprechen, dann ist es nun mal so, dass das gesprochene Wort aufgezeichnet wird, dass es irgendwo gespeichert wird auf lange Zeit und eben ausgewertet wird. Und das ist natürlich ein Datenschutzproblem, dessen man sich aber nicht bewusst ist, wenn man denkt, okay, am anderen Ende sitzt ein Mensch. Deshalb ist es unglaublich wichtig, dass wenn KI-Systeme Menschen imitieren, dass dann durch irgendwelche Signale klar gemacht wird, hier ist eine Maschine, mit der man interagiert und kein wirklicher Mensch.
Mit künstlicher Intelligenz beschäftigt sich auch Tom Hillenbrand, nicht als Wissenschaftler, sondern als Schriftsteller. In seinem Roman Hologrammatica spielt eine künstliche Intelligenz eine Schlüsselrolle. Für den Science-Fiction-Autor ist beim Einsatz von KI schon heute eine Gruselgrenze erreicht, wenn die Maschine am Telefon so tut, als sei sie ein Mensch.
Mir sind sofort 4 oder 5 Szenarien eingefallen, wie ich diese Technologie missbrauchen kann. Zum Beispiel, wenn ich jetzt jemanden habe hier in München, wo ich sitze, den ich nicht leiden kann. Und ich habe dieses System. Wie wäre es denn zum Beispiel, wenn ich dem sage, bestelle bitte bei jedem Münchner Pizzaservice eine Quattro Stagione mit Doppelknoblauch und schicke sie in die Müllerstraße 27 zu Herrn Schmitz. Der würde ersaufen in Pizza. Und das ist ja noch relativ harmlos. Ich könnte dem System ja auch sagen, es soll zum Beispiel Bekannte von diesem Menschen anrufen und denen irgendwelche Schauergeschichten erzählen, was der gemacht hat. Irgendwelche Verleumdungen. All das ist problemlos möglich. Und hat sich jemand davor darüber Gedanken gemacht? Hat jemand das alles vorher abgeklopft, bevor man sowas auf die Menschheit loslässt? Wahrscheinlich nein.
Doch inzwischen können Maschinen nicht nur mit einem lebenden Menschen sprechen, künstliche Intelligenz erweckt sogar Tote auf.
Wir glauben, man sollte niemals die Stimme eines Menschen verlieren müssen, den man liebt.
Wir glauben, dass alle Menschen in der Lage sein sollten, aufzuzeichnen und interaktiv mit anderen zu teilen, was sie wissen, ihre Weisheit und ihre Lebenserfahrung.
Wir glauben, dass künstliche Intelligenz, die Gespräche führen kann, uns einen neuen, kraftvollen Weg bietet, um die Geschichten erzählen zu können, die uns ausmachen.
Glaubensbekenntnisse von der Homepage der US-Firma Hereafter.ai. Hereafter bedeutet im Englischen jenseits, AI steht für Artificial Intelligence, künstliche Intelligenz. Mit deren Hilfe verspricht die Firma, dass man auch nach dem Tod geliebter Menschen mit ihnen reden kann. Dafür werden vor dem Tod ihre Erinnerungen in Interviews aufgezeichnet. Am Ende antwortet künstliche Intelligenz dann mit der Stimme der Verstorbenen auf Fragen der Hinterbliebenen oder singt sogar ein Lied. Der Gründer von Hereafter.ai, James Flahos, begann mit den Erinnerungen und Äußerungen seines Vaters, eine künstliche Intelligenz zu trainieren, als der Vater unheilbar an Krebs erkrankt war. So entstand ein sogenannter Chatbot, ein Konversationsprogramm, das Flahos Dadbot nannte. Dad für Vater, nicht für das englische Dad wie Tod. In einem Interview mit dem US-amerikanischen Radiosender NPR sagte Flahos:
Ich denke, das ist ein Erfolg. Ich erliege nicht der Täuschung, ich hätte eine Science-Fiction-Roboter-Version meines Vaters erschaffen. Mein Vater ist tot und meine Familie und ich müssen darum trauern. Aber ich habe etwas geschaffen, das es ermöglicht, schöne Erinnerungen an ihn zu teilen und ihn in gewisser Weise lebendig werden zu lassen.
Inzwischen hat sich um dieses Geschäftsmodell ein potenziell milliardenschwerer Industriezweig gebildet. Auf Englisch nennt man ihn Digital Afterlife Industry. Will man beispielsweise die Dienste von James Flahos Firma in Anspruch nehmen, inklusive eines 5-stündigen Interviews und unbegrenztem Zugang zu den Originaldaten, dann kostet das im Monat 25 US-Dollar. Was es für psychologische Folgen hat, wenn wir durch künstliche Intelligenz einen quasi unsterblichen Doppelgänger erzeugen, das ist wissenschaftlich noch gar nicht umfassend untersucht. Und die Entwicklung geht weiter.
Analyse für künstliche Intelligenz vorbereitet.
Im SWR-Thriller Exit wollen 4 junge Firmeninhaber das Geschäft ihres Lebens machen. Mit dem Verkauf eines KI-Programms, das erlaubt, mit Verstorbenen sogar als lebensechtem dreidimensionalem Hologramm zu sprechen. Die Technik funktioniert so gut, dass es selbst den Erfindern im Film schwerfällt, echte Menschen von digitalen Kopien zu unterscheiden. Allenfalls eine kaum zu erkennende Störung im Bild gibt Hinweise.
Guck dir die Pixel an. Die Datenverbindung war perfekt, ich hab's genau geprüft. Solche Artefakte können alle möglichen Gründe haben.
Nein.
Die Videoaufnahme
war perfekt.
Kann andere Gründe geben.
Der fiktive Film spielt im Jahr 2047. Doch die heutige Realität ist gar nicht mehr so weit davon entfernt. Und das wirft für den KI-Ethiker Thilo Hagendorf neue ethische Fragen auf. Denn die Industrie für das digitale Leben nach dem Tod nutzt auch Virtual Reality, kurz VR.
Also da geht es darum, dass man wirklich die Illusion hat, in einem digitalen Raum zu sein. Und in der VR kann man dann eben anderen digitalen Avataren begegnen. Und das können eben Kopien von verstorbenen Menschen sein. Letztendlich findet hier eine technische Manipulation von unseren Emotionen statt, weil die Täuschung, dass hier tatsächlich dieser eigentlich verstorbene Mensch doch noch existiert, die funktioniert, je nachdem, wie fortschrittlich die Technik ist, schon sehr, sehr gut. Und das ist natürlich etwas, was unserem Denken, unserer Kultur zurzeit noch völlig fremd ist, dass man solche Möglichkeiten ausschöpft.
Eine der künftigen Herausforderungen wird also sein, mit digitalen Profilen von Verstorbenen auf eine ethische Art und Weise umzugehen. Aber wie? 2 Wissenschaftler von der Universität Oxford warnen vor den weitreichenden Konsequenzen, wenn Firmen Kapital aus der Digitalisierung von Toten schlagen wollen. Sie fordern deshalb, dass man die digitalen Relikte eines Verstorbenen als dessen informationellen Leichnam begreift.
Unter ethischen Gesichtspunkten erfordert Menschenwürde, dass er nicht lediglich als Mittel zum Zweck begriffen wird, zum Beispiel um Profit damit zu machen, sondern dass er als Wesen betrachtet wird, das für sich genommen unveräußerliche Werte hat.
Karl Oehmann und Luciano Floridi haben dazu den Vorschlag gemacht, sich an der Selbstverpflichtung von Museen zu orientieren, menschliche Überreste mit entsprechender Würde zu behandeln. Zu den ethischen Minimalanforderungen der beiden Wissenschaftler gehört auch, dass Menschen nur ihre eigenen Daten hochladen und nicht aus Freunden oder Verwandten Chatbots machen dürfen. Doch was, wenn genau das das größtmögliche Geschäft verspricht? Oder wenn der Chatbot eines Verstorbenen gezielt viel freundlicher als der echte Mensch programmiert wird, damit er den Kunden besser gefällt? Theoretisch wäre sogar möglich, einen Chatbot von Adolf Hitler zu erstellen. Historisches Material gibt es vermutlich genug und Interessenten auch.
Je nachdem, wie eine Maschine programmiert ist, kann sie sich zu einer wunderbaren Quelle des Rassismus entwickeln,
sagt der Philosoph Richard David Brecht, der sich in seinem Buch Künstliche Intelligenz und der Sinn des Lebens intensiv mit der Entwicklung von KI auseinandergesetzt hat.
Es gibt ja auch einen interessanten Bot namens Tai, den man mal gestartet hat, der völlig neutral war und wo die User also den Content mit generieren konnten. Das heißt, die künstliche Intelligenz hat aus den Kommentaren des Bots gelernt. Und nachdem sich da eine ganze Reihe von Rassisten rumgetummelt hatten, ist die künstliche Intelligenz dann selber rassistisch geworden.
Nach nur 16 Stunden musste Microsoft den Chatbot wieder vom Netz nehmen. Wie Daten dazu führen können, dass künstliche Intelligenz Menschen diskriminiert und wie man das vermeiden kann, das ist eines der größten Themen bei der KI-Entwicklung. Darum geht es in Teil 2 von Maschinenmoral. Kann man Ethik programmieren?